Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Es ist ein Schritt mit weltweit immensen Konsequenzen. Kaum zur Brücke im Weißen Haus setzte Donald Trump per Executive Order eines seiner umstrittensten Vorhaben um, den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Gesundheitsexperten sind in großer Sorge. Sie befürchten weitreichende negative Folgen, beispielsweise bei der Impfstoffentwicklung und dem Kampf gegen Krankheiten wie AIDS oder Malaria. Bereits zum Ende seiner ersten Amtszeit hatte Trump den Austritt aus der WHO angekündigt. Sein Nachfolger Joe Biden machte dies jedoch noch vor dem Vollzug rückgängig. Nun aber könnte es tatsächlich soweit kommen. Wie aber begründet Trump diesen Schritt? Was bedeutet ein Rückzug der USA aus der WHO ganz konkret für die globale Gesundheitsversorgung? Welche Folgen hat es, wenn der größte Geldgeber der WHO plötzlich wegfällt? Wird China das entstehende Vakuum zu füllen versuchen? Und könnten die USA sich damit selbst ins Abseits manövrieren? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit Lukas Lingenthal. Er ist Experte für globale Gesundheitspolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Vojana Taschko-Padan und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Ich spreche jetzt mit Lukas. Hallo Lukas und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Wie immer starten wir mit unserer Aufwärmrunde. Ich gebe dir einige Teilsätze vor, die du vervollständigst. Einverstanden?
Okay.
Trumps Entscheidung, aus der WHO zurückzutreten, ist...
kurzsichtig.
Die weltweite Gesundheitsversorgung ohne die USA wird...
schwieriger zu gestalten.
Das größte unterschätzte Risiko dieser Entscheidung ist...
der personelle Mangel und die Auswirkungen auf den Informationsfluss, die es haben wird.
Lukas, Trump hat ja umgehend als eine seiner ersten Amtshandlungen einen Präsidentenerlass unterzeichnet, der den Rückzug der USA aus der WHO anordnet. Bevor wir darauf schauen, was das konkret für die weltweite Gesundheitsversorgung bedeutet und wie Trump den Schritt begründet, lass mich zu Beginn einmal ganz grundsätzlich fragen, was macht die WHO eigentlich, wie ist sie organisiert, was sind ihre Aufgaben und wie erfolgreich ist sie in den vergangenen Jahrzehnten gewesen?
Also die WHO ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, hat ihren Hauptsitz in Genf und hat darüber hinaus 6 Regionalbüros, die in ihren jeweiligen Weltregionen auch die Projekte koordinieren. Es gehören 194 Mitgliedstaaten zur WHO. Das Entscheidungsgremium ist die Weltgesundheitsversammlung, die einmal im Jahr zusammenkommt. Entscheidungen werden durch die Mitgliedstaaten getroffen, nicht etwa durch den Generaldirektor der WHO. Es gibt auch das Executive Board, das ist sozusagen das Instrument, das die Implementierung der Programme überprüft, da sind 34 der Mitgliedstaaten drin vertreten. Somit ist auch die WHO abhängig von den Entscheidungen der Mitgliedstaaten. Die Mission der WHO ist kurz gesagt eine gesündere und sicherere Welt. Das ist vor allem aktuell in 3 Hauptprogrammen unterlegt. Und zwar 1 Milliarde mehr Menschen profitieren vom Zugang zur Gesundheitsversorgung. 1 Milliarde mehr Menschen sind besser geschützt von gesundheitlichen Notlagen und 1 Milliarde mehr Menschen haben eine verbesserte Gesundheit und Wohlbefinden. Das ist die aktuelle Überschrift über dem aktuellen Programm. Die WHO koordiniert international zu globalen Gesundheitskrisen, zu Risiken. Lokale Gesundheitssysteme werden unterstützt durch die WHO. Und zu den Erfolgen kann man sicherlich sagen, also der wahrscheinlich größter Erfolg ist die Ausrottung der Pocken, die fast oder beinahe Ausrottung von Polio, also von Kinderlähmung. Das sind im Übrigen auch 2 Erfolge, zu denen die USA einen wesentlichen Teil beigetragen hat. Es gibt auch das WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs. Das ist sicherlich auch eines der großen Erfolge der WHO. Auch die internationalen Gesundheitsvorschriften, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat. Also rundum, es ist der Nukleus im Multilateralismus der globalen Gesundheit.
Ich habe so in der Einleitung bereits gesagt, viele Gesundheitsexperten sind sehr besorgt wegen des angekündigten Austritts der USA. Was könnte das denn für Folgen haben und wer könnte darunter besonders leiden?
Ja, also die offensichtlichsten Folgen sind die finanziellen Auswirkungen. Die USA tragen aktuell ungefähr 1/5 des gesamten WHO-Haushalts. Die fallen weg. Es gibt personale Auswirkungen, also Alle aus den USA stammenden Experten wurden ja angeordnet, ihre Büros zu räumen, in die USA zurückzukehren, nicht mehr in und mit der WHO zu arbeiten. Es gibt darüber hinaus auch Auswirkungen auf den Datenaustausch und den internationalen Kommunikationsfluss zu Gesundheitsrisiken, zu Gesundheitskrisen. Leidtragende sind in erster Linie die ärmsten Länder und die ärmsten Menschen, weil es eben auch Programme zur Bekämpfung von Malaria, von Polio, von anderen Tropenkrankheiten betrifft, Programme zur Schwangerengesundheit und so weiter, gerade in den ärmsten Ländern. Das heißt, die sind in erster Linie Leidtragende. Darüber hinaus ist Leidtragende die internationale Gemeinschaft und der Multilateralismus. Auch ein großes Fragezeichen, wie wird es weitergehen mit dem aktuell ja noch ausgehandelten oder auszuhandelnden Pandemieabkommen? Wie wird das ohne die USA aussehen? Und auch etwas weiter gedacht als das, also es ist auch möglich, dass es zu einer Störung des internationalen Austauschs gibt, zum Beispiel zur saisonalen Grippe. Auch da gibt es ein Instrument bei der WHO, wo es Austausch gibt über neue Virenstämme, damit immer zur neuen Grippesaison ein aktueller Impfstoff produziert werden kann. Und das ist auch fraglich, wie sehr sich das darauf auswirken wird, weil eben auch diese Kommunikationswege aktuell auf jeden Fall gestört sind.
Du hast ja eben das mit dem Pandemieabkommen angesprochen. Was bedeutet das denn für die globale Pandemieprävention? Es gibt viele Kritiker, die sagen, dass der WHO-Austritt den Kampf gegen globale Pandemien wie Covid-19 oder Ebola massiv erschweren wird. Kannst du das einordnen?
Ja, das ist sehr gut denkbar. Aktuell befindet es sich eben noch in der Verhandlung, ein internationales Pandemieabkommen, das ohnehin schon sehr schwierig zu verhandeln war. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass das im letzten Jahr schon verabschiedet wird. Das ist nicht zustande gekommen, weil es strittige Punkte gibt. Nun ist das neue Ziel eigentlich die Weltgesundheitsversammlung im Mai diesen Jahres, dort etwas vorzulegen, was verabschiedet werden kann. Die USA haben, oder beziehungsweise der Präsidentenerlass von Trump sagt, dass sich die USA nicht mehr an den Verhandlungen dazu beteiligt. Das heißt, da fehlt eine gewichtige, große Delegation natürlich. Und es ist auch so ein bisschen die Frage, wie andere Staaten jetzt darauf reagieren werden. Und jetzt mal ganz ungeachtet dessen, was das für den Verhandlungsprozess bedeutet, wenn es am Ende ein Pandemieabkommen gibt, wo nicht alle Staaten dabei sind, erschwert es natürlich die Prävention und auch das Vorbereiten auf die nächste Pandemie, weil dann eben Sachen wie Informationsaustausch nicht mit allen Ländern dieser Welt zu gleichen Maßen geklärt sind. Und darum geht es ja beim Ausbruch einer Pandemie, geht es ja vor allem um Schnelligkeit und um klare Regeln, die jeder dann befolgen kann.
Wenn die USA bei dem künftigen Abkommen nun nicht mehr dabei sein werden, stellt sich natürlich die Frage, ab wann tritt denn der Austritt der USA aus der WHO offiziell in Kraft? Und gibt es rechtliche oder bürokratische Hürden, die den Prozess irgendwie verzögern könnten?
Der WHO-Austritt der USA läuft technisch im Prinzip so ab, dass es eine Einjahresfrist gibt. Das heißt, in einem Jahr oder ein Jahr nachdem der Generalsekretär der Vereinten Nationen über den Austritt unterrichtet wurde, tritt dieser in Kraft. Bis dahin ist theoretisch die USA auch noch weiterhin verpflichtet, ihren Verpflichtungen nachzugehen. Faktisch ist es aber so, dass Trump angewiesen hat, möglichst schnell alle Überweisungen einzustellen und wie gesagt auch das Personal schon angeordnet wurde, seine Arbeit einzustellen. Also de facto ist der Austritt gerade schon oder die Auswirkungen des Austritts gerade schon spürbar.
Was passiert dann jetzt mit dem US-amerikanischen Personal innerhalb der WHO? Weiß man das schon?
Das kann ich nicht genau sagen. Es ist nur so, dass also die so zum Beispiel entsandt wurden, wohl zurückgerufen wurden und es im Prinzip ja ein Verbot gibt, mit der WHO zu kommunizieren.
Wie begründet Trump denn seinen Schritt?
Ja, in dem Präsidentenerlass begründet er das damit mit einem Missmanagement bei der Covid-19-Pandemie, insbesondere mit einem zu langsamen Handeln seitens der WHO. Er sieht einen zu großen Einfluss, insbesondere Chinas, das gleichzeitig viel weniger Beiträge zahlt als die USA und stellt die USA so ein bisschen dar als jemanden, der bisher die Weihnachtsgans war, die von allen ausgenommen wurde, für alle gezahlt hat und damit soll es ein Ende sein. Und er kritisiert eben auch die Mittelverwendung durch die WHO und mahnt Reformen zu mehr Effizienz an.
Noch einmal kurz eine Nachfrage dazu. Was ist denn dran an seinen Argumenten? Also zum Beispiel das vom übermäßigen Einfluss Chinas.
Naja, also es ist deutlich, China zahlt deutlich weniger als die USA. Die Pflichtbeiträge, die sind über einen Prozentsatz festgelegt. Das sind bei den USA 22%, bei China sind es 15%. Aber diese Pflichtbeiträge machen eben nur einen kleinen Teil des WHO-Budgets aus, den kleineren Teil. Der größte Teil kommt durch freiwillige Beiträge. Da ist die USA in der Vergangenheit immer sehr großzügig gewesen, ist auch deswegen der größte Geber gewesen. Chinas freiwillige Beiträge sind verhältnismäßig sehr, sehr gering. Also insofern stimmt es, China zahlt weniger, aber hat China auch wirklich mehr Einfluss in der WHO? Das kann ich ehrlich gesagt nicht so sehen. Quell dieser Behauptung ist, dass in der Wahrnehmung von Trump lange Zögern der WHO beim Ausbruch von Covid-19 in Wuhan nach dem Motto, die WHO hätte China in Schutz genommen am Anfang der Pandemie zu sehr. Ich glaube, somit begründet Trump eben diese Behauptung, dass Chinas Einfluss zu groß sei. Der andere Punkt mit den Reformen, da gibt es tatsächlich einige, die auch sagen, ja, da hat Trump einen Punkt. Die WHO muss sich weiter reformieren. Sie hat es auch in den vergangenen Jahren schon gemacht und hat sich auch dazu verpflichtet, sozusagen diesen Reformprozess weiterzugehen. Da ist auch in den vergangenen Jahren, auch während der Administration von Joe Biden, innerhalb der WHO einiges passiert. Trump hat ja sozusagen seine Begründung von vor 4 Jahren, als er 2020 zum ersten Mal schon WHO-Austritt erklärt hat, jetzt eigentlich nur noch mal wiederholt. Und dazu kommt zu dieser Kritik an der WHO, die auch in dem Präsidentenerlass steht, dass für Trump wahrscheinlich entscheidend ist der Return on Invest. Und da ist die Frage, welchen Wert misst er dem Return bei, den er durch eine WHO-Mitgliedschaft hat? Was bedeutet die internationale Gesundheitsarchitektur, mehr Gesundheitssicherheit? Es ist natürlich so, die USA zahlen an die WHO viel Geld, keine Frage, aber ins Verhältnis gesetzt zu dem, was ansonsten in den USA für Gesundheitskosten sind. Ne? Also es ist so, in dem Zweijahreszeitraum 2022-2023 haben die USA an die WHO etwa 1,3 Milliarden US-Dollar überwiesen. Im Jahr 2022 alleine sind die Gesundheitskosten in den USA in Höhe von 4,2 Billionen US-Dollar. Und die gleiche Frage stellt sich auch in Deutschland. Auch hier haben wir ja die Diskussion darüber, macht es Sinn, Geld zu überweisen für die Stärkung von Gesundheitssystemen in anderen Ländern, die ganz weit weg von uns sind. Auch hier ist das Verhältnis so. Deutschland, zweitgrößter Geber der WHO, hat im Zeitraum 2022 etwa 860 Millionen US-Dollar an die WHO überwiesen. Die deutschen Gesundheitsausgaben laut Statistischem Bundesamt im Jahr betragen etwa 500 Milliarden Euro. Das heißt, mit dem, was Deutschland in 2 Jahren an die WHO überweist, kommt man in Deutschland noch nicht mal einen Tag lang in unserem Gesundheitssystem. Also das muss man, glaube ich, mal so ins Verhältnis setzen, wenn auch immer dieses Argument kommt, was ist denn da überhaupt der Return on Invest? Warum ist es wichtig, überhaupt die Gesundheitssysteme in anderen Ländern zu stärken? Und es ist einfach so, Gesundheitssysteme auf der Welt sind zwar national, aber nicht isoliert zu betrachten. Gerade im Fall von Pandemien werden Grenzen eben sehr schnell überschritten. Und wenn nicht überall auf der Welt es wirklich starke und resiliente Gesundheitssysteme gibt, dann ist die Gefahr eben sehr groß, ja, dass Krankheitserreger sich auch sehr schnell ausbreiten können. Insofern ist, finde ich, auch ein investierter Euro oder ein investierter Dollar in die globale Gesundheit auch immer eine Investition in die eigene Gesundheitssicherheit.
Lass uns nun über die internationalen Reaktionen sprechen. Wie haben andere Länder und Akteure auf den US-Austritt reagiert und was bedeutet das für das internationale Ansehen der USA?
Pauschal kann man wahrscheinlich sagen, dass das Ansehen dadurch schrumpft. Und die Reaktionen sind besorgt bis empört. Jedoch, und auch das muss man natürlich wahrnehmen, es gibt in vielen Ländern zahlreiche Stimmen, die Trumps Linie grundsätzlich befürworten. sich das vielleicht sogar für ihre eigenen Länder wünschen. Und auch da kommt immer wieder dieses Argument, warum müssen wir Geld ausgeben für Gesundheitsnotlagen, für Gesundheitssysteme in anderen Ländern weit weg von uns.
Hat nicht Milei nun auch den Austritt von Argentinien angekündigt aus der WHO?
Ganz genau. Und deswegen darf man diese Stimmen, die es in Argentinien, aber auch in vielen anderen Ländern gibt, sicher nicht ignorieren, sondern man muss das ernst nehmen. Ne, also Trump steht damit international nicht isoliert da. Und trotzdem ist es ein großes Problem für den Multilateralismus auf jeden Fall. Und es wird von Seiten der WHO und auch von vielen anderen Ländern auf jeden Fall zahlreiche Versuche geben, die USA noch vom Gegenteil zu überzeugen und davon zu überzeugen, diesen Austritt zurückzunehmen. Dafür haben sie ja theoretisch noch in dieser Jahresfrist auf jeden Fall Zeit.
Aber wie wäre denn zum jetzigen Zeitpunkt deine Prognose? Könnte Trump wirklich noch umgestimmt werden?
Das ist schwer zu sagen. Ne? Es ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, aber man kann natürlich so ein paar Sachen beobachten. Also viele Experten sind auch durchaus verwundert darüber, wie leise es in Washington angesichts des Ganzen bleibt. Wenig Widerstand auch aus dem Kongress zum Beispiel dagegen kommt. Hinzu kommt ja noch eine andere und jetzt viel größere Baustelle sozusagen für die globale Gesundheit, wenn man es so nennen möchte. Und zwar ist das das Aussetzen von USAID. USAID hat ein Budget, das um ein Vielfaches höher ist als das.
Möchtest du vielleicht kurz an der Stelle erläutern, was die USAID ist?
Ja, das ist die Agency for Development Cooperation. Also es ist die US-Agentur, die offizielle für Entwicklungszusammenarbeit, die ein Budget hat, das den Beitrag, den die USA an die WHO zahlt, um ein Vielfaches, um ein fast 80-faches übersteigt, die in der ganzen Welt Entwicklungsprojekte umsetzt. Und ein großer Schwerpunkt, ein Viertel des USAID-Budgets geht auch direkt in Gesundheitsprojekte. Und dieses Moratorium jetzt über erstmal 90 Tage, was Trump für Ausgaben von USAID erlassen hat, bedeutet in vielen Ländern von heute auf morgen die Schließung von Gesundheitsstationen, die Unterbrechung von Lieferketten bei Medikamenten, der Stopp bei klinischen Studien. Und sitzen die Leute, bekommen von einem Tag auf den anderen nicht mehr ihre Therapie, nicht mehr ihre Medikamente, haben keinen Zugang mehr zu den betreuenden Ärzten.
Das heißt, dass jetzt sogar Menschen sterben könnten wegen des Wegfalls dieser Hilfe, richtig?
Ja, das ist richtig. Das muss man so drastisch sagen, weil es einfach so ist. Selbst wenn in 90 Tagen gesagt würde, die Projekte werden fortgesetzt, entsteht sofort eine Lücke, wo Menschen keinen Zugang mehr zu Gesundheitsversorgung haben. Und es ist ja offensichtlich, dass versucht wird, USAID abzuwickeln. Dagegen gibt es in Washington Widerstand. Dagegen wurde eine Klage eingereicht. Ich wage nicht zu prognostizieren, wie das Ganze ausgehen wird. Das weiß ich nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass es sofortige Auswirkungen hat. Selbst wenn morgen die Arbeit von USAID fortgesetzt werden würde, hätte es jetzt schon massive Auswirkungen auf Millionen von Menschen tatsächlich. Personal wird ja entlassen oder beurlaubt aktuell, massenweise bei USAID. Und diese für die USA und auch für die globale Gesundheit noch viel schwerwiegendere Baustelle als der WHO-Austritt überlagert diesen natürlich. Das heißt, meine Vermutung ist, wenn es in Washington Widerstand gibt, dann konzentriert sich der jetzt gerade auf diese Abwicklung von USAID. Was dann mit der USA in der WHO passiert, wird sicherlich nachrangig behandelt werden.
Wenn wir jetzt nochmal auf die WHO zu sprechen kommen, stellt sich da natürlich die Frage, ob es denn Länder gibt, die Lücke, die ein WHO-Austritt der USA reißen würde, übernehmen könnten. Könnte es sein, dass die USA sich mit dem Rückzug letztlich selbst schwächen, weil sie sich die Möglichkeit der Einflussnahme nehmen und anderen Akteuren, Moskau, Peking, das Spielfeld überlassen?
Also den eigenen Einfluss in der WHO verliert die USA natürlich. Schon alleine dadurch, dass ja auch sofort schon ihr Personal abgezogen haben, auch gar nicht mehr an Sitzungen jetzt auch vom Executive Board zum Beispiel teilnehmen oder an weiteren Verhandlungen. So, jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, mehrere Szenarien, die denkbar sind. Klar, eine Möglichkeit ist, China füllt die Lücke finanziell, auch personell, und das Ganze wird so eine Art self-fulfilling prophecy, was Trump als Begründung nennt, dass der Einfluss Chinas so groß ist. Das ist ein Szenario. Wie wahrscheinlich das ist, weiß ich nicht. Ein anderes Szenario, eine andere Möglichkeit ist natürlich, Deutschland und die EU treten nach vorne. Deutschland, wenn die Beiträge der USA wegbrechen, sozusagen rückt automatisch auf zum größten Geber der WHO. Deutschland genießt auch international sehr hohes Ansehen in der globalen Gesundheit durch sein Engagement, nicht nur in der WHO, sondern auch in der Entwicklungszusammenarbeit, wo globale Gesundheit eine wichtige Rolle spielt. Aber auch da ist klar, die Lücke, auch die finanzielle und personelle Lücke, wird Deutschland nicht schließen können. Da gibt es jetzt eher Stimmen, die sagen, also Deutschland allein kann es sowieso nicht, aber zusammen mit EU, mit anderen EU-Staaten, mit Großbritannien, mit Kanada kann man das vielleicht schaffen. Es ist aber wirklich eine große Lücke und Haushaltsdefizite und entsprechende Einsparungen gibt es bei uns in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern aktuell. Also ist es schwer vorstellbar, dass diese Lücke 1:1 geschlossen werden kann.
Klingt nach düsteren Aussichten, aber ich danke dir sehr, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.